Jacobotcast, der Talkcast mit Talkgast.
Also ich unterhalte mich heute da mit der Christine Schraner-Burgener, wahrscheinlich eine von diesen Top-Diplomatinnen von der Schweiz, die sowas von international vernetzt ist, wahrscheinlich mehr als dein Chef, der Außenminister.
Ich weiss nicht. Nein, also der muss natürlich noch mehr Kontakt haben als nur zu Myanmar. Obwohl eben, ich habe wirklich viel, viel Kontakt, weil es hat so viele Länder, die sich mit Myanmar beschäftigen. Und darum bin ich eigentlich jetzt das ganze letzte Jahr wirklich sehr viel herumgereist. Und in der Region selber, also rund um Myanmar, werde ich tatsächlich von den Außenminister oder sogar von den Premierminister empfangen. Das ist auch nur in der Region. Nachher ist es dann schon eher Staatssekretär-Niveau. Und darum, also der Außenminister Gassis, der trifft wahrscheinlich nur die Außenminister.
Also da muss man jetzt gerade von Anfang an sagen, du bist Sonderbotschafterin von der UNO oder vom UNO-Generalsekretär. Was heisst das für Myanmar?
Genau.
Also, früher hat man dann Burma gesagt.
Ja.
Sagen immer noch viele Leute, glaub Burma. Aber der offizielle Name ist ja Myanmar.
Ja.
Und da reisest du umeinander. Und jetzt fragen sich natürlich viele Leute, wie habe ich eher als einfacher Schweizer Komiker so eine Sonderbotschafter kennenzulernen? Das war, weil wir uns an einer Party in Berlin kennengelernt haben und du hast mich eingeladen. Das klingt jetzt ein bisschen frivol, aber du warst Botschafterin von der Schweiz in Berlin. Und was ist da gefeiert worden? Irgendwie das Deutschland, Schweiz...
Ja, wir haben das Jubiläum gehabt.
150 Jahre Beziehungen.
Ja, genau. Das ist es so. Ja, wir haben also jedes Jahr haben wir ein Fest gemacht, aber immer mit einem Motto. Und an dem Fest, wo du deinen Auftritt gehabt hast, ist es um ein Jubiläum gegangen. Ja.
Du hast mich hier engagiert für eine Rede. Das war, glaube ich, wegen meinem Film, oder? Der grosse Kanton, oder?
Ja, genau, das war eigentlich der Aufhänger. Und dich kennt man eben auch in Deutschland. Und ich habe gefunden...
Nicht so verrückt. Also so vielleicht in der Kabarettisten-Szene, aber sonst kennt man mich dort nicht so weit.
Ah ja. Genau. Aber eben so die Politiker, die du noch interviewt hast für den grossen Kanton...
Die, genau.
Und die sind ja zum Teil auch ans Fest. Und also, du hast einfach grandiose Rede gehalten. Also die Leute haben es so lustig gefunden. Und ich glaube, eben die Deutschen muss man dann auch einmal ein bisschen auf die Chippe nehmen. Und sie machen es ja mit uns auch. Also ich glaube, sie haben Freude gehabt.
Also ist ja so, das ist schon so ein Gewöhnliche an dir als Diplomatin. Das gleiche Beispiel von der Diplomat oder Diplomatinnen ist ja dann, sind immer sehr vorsichtig und ja aufpassen, ja nichts Falsches sagen und immer die Etikette befolgen und so. Du wirkst wahnsinnig locker in all dem hinein.
Also es gefällt mir halt auch. Ich mache es gerne. Und ich finde jetzt zum Beispiel gerade bei uns im Beruf Diplomatie ist Humor ganz etwas Wichtiges. Weil man muss ja den Zugang zum Vis-à-vis bekommen. Oft geht es auch um Vertrauen zu schaffen. Und dann ist Humor oft eine gute Brücke. Und ich glaube, so ein bisschen trockene, langweilige, die werden wahrscheinlich weniger Türen können öffnen.
Wird das zündet untereinander? Wird etwa die mal so ein bisschen...
Ja, doch.
Franzelt oder so?
Mal schon. Also eben, es kommt wirklich auf den geografischen Kontext drauf an, also in Asien sicher nicht. Es kann zwar auch vorkommen hinter geschlossenen Türen, dass auch sehr direkt sein könnte, aber in Deutschland ist man natürlich sehr direkt. Also das ist schon...
Das Gegenbeispiel zu Asien wahrscheinlich.
Ja, oder? Und auch ganz anders als in der Schweiz. Also sie sind schon sehr viel direkter. Aber eben, sie meinen es ja nicht böse und es ist einfach ihre Art. Und wenn man dann mit dem umgehen kann, ist es sogar lustig. Und ich habe sehr viele Freunde gewonnen in Deutschland.
Du hast ja mal gesagt, du hättest so ein bisschen das Gefühl für Asien. Und das hat ja einen gewissen Grund. Du bist ja aufgewachsen in Asien. Mhm. Du bist in Tokio aufgewachsen, glaube ich, die ersten 10 Jahre.
Ja, genau. Eigentlich von 0 bis 10-jährig. Und,
warum in Tokio?
Also mein Vater hat für Swissair gearbeitet, er war technischer Leiter dort und er hat eigentlich so etwas Ähnliches gemacht wie ein Diplomat. Er ist immer von einem Ort zum anderen. Er war in Manchester, in Beirut, in Senegal, in Athen, in Hongkong und dann haben sie ihn auf Tokio versetzt und dort hat es eigentlich normalerweise ist man so auch bei der Swissair so 2 bis 4 Jahre an einem Ort. Ort. Aber ihm hat das so gut gefallen in Tokio, dass er jedes Mal für eine Verlängerung verlangt hat und niemand hat dort hingehen, weil so etwa 1958, wer hat da auf Japan. Und am Schluss war er 13 Jahre dort gewesen. Und darum bin ich mit meinen zwei Schwestern dort aufgewachsen. Und mein Vater hat dann erst entschieden, wieder zurück in die Schweiz zu gehen, damit meine zwei Schwestern eine Berufslehre machen konnten, die in Japan nicht möglich war.
Du warst dann die Jüngste?
Ja, genau. Ja.
Und du hast Japanisch gelernt dort, gell? Und das kannst du heute noch fließend?
Ja, eben, ich musste es ja nicht müssen lernen, sondern es war wie eine Muttersprache für mich. Ich bin mit dem aufgewachsen und darum also, muss ich nicht einmal stolz sein drauf, weil es ist einfach... ja, gegangen. Und weil halt die Schule eine Stunde von zu Hause weg war, habe ich halt, wenn ich heimgekommen bin, war meine Umgebung komplett japanisch gewesen. Also japanische Freunde, Nachbarn. Und meine Mutter hat wirklich unglaublich schnell Japanisch gelernt. Am Schluss haben wir eigentlich ganz gemischt geredet zu Hause.
Ah, daheim?
Ja, ja.
Tatsächlich,
ja. Ja.
Kannst du das heute noch brauchen, das Japanisch? Also ich nehme in der Diplomatie sowieso, aber auch sonst. Du hast mir, glaube ich, mal etwas gesagt, es sei wie eine Geheimsprache mit deiner Schwester zusammen.
Ja, genau.
Wenn es niemand anders rundherum sollte verstehen.
Ja, das ist es so. Also mal, als ich das Gefühl hatte, man höre mein Telefon ab, hat es immer wieder abgehängt. Und dann hat meine Schwester angerufen und dann habe ich ihr gesagt, jetzt hat es wieder abgehängt, jetzt nehmen wir einfach auf... Und dann habe ich dann auf Japanisch umgestellt, dann habe ich gesagt, du, schau, wir reden jetzt weiter auf Japanisch, reden. Dann hat es ein bisschen etwas zu tun.
Aber das wäre dann schon auch abgehört gewesen, im Sinne von, es hat jemand politisch etwas herausfinden schon?
Ja, ja, also mit dem muss man eigentlich immer ein bisschen rechnen, oder? Also in der Diplomatie, das macht jedes Land.
Gut, also mit Spion hast du auch zu tun gehabt. Das ist, what an interesting life.
Ja, ich hatte also ein bisschen das Glück gehabt, als Völkerrechtlerin immer wieder spannende Dossiers überzukommen. Und gerade dort, wo ich für das humanitäre Völkerrecht zuständig war, hat man mich als Koordinatorin gemacht zu den Extraordinary Rendition Problem. Das heisst, wo die USA angebliche Terroristen disloziert hat, oder? Und für quasi Abhörungen in andere Länder gebracht haben. Und dem sagt man Extraordinary Rendition. Und die sind dann eben auch zum Teil über die Schweiz geflogen. Und ich bin dann Koordinatorin für das gewesen, um herauszufinden, was genau verletzt wird, welches Recht. Und durch das bin ich natürlich für die Amerikaner auch ein bisschen eine spannende Person gewesen. Nachher bin ich ja dann auch für die Konferenz für die Cluster Munition zuständig gewesen, also in der Verhandlungsleitung. Und dort haben die Amerikaner natürlich auch ein wahnsinniges Interesse.
Also die Waffe, das ist, wie heisst es auf Deutsch?
Streubombe.
Streubombe, genau.
Ja. Genau, also das sind ja die grossen, riesen Bomben, die man von den Flügern runterrührt und dann nachher gehen Hunderte von Bomblets werden verstreut. Mhm. Und dann gibt es eben sehr grosse Raten von Blindgängern, also die dann nicht detonieren. Und die Schweiz hat eben auch von diesen Waffen gehabt. Und wir sind dann eingeladen worden an diese Konferenz, an mehrere Vorbereitungskonferenzen. Und an die Abschlusskonferenz hat man die Schweiz gefragt, ob man jemanden in die Verhandlungsleitung delegieren würde, um das Problem eben mit den Amerikanern zu lösen. Das heisst, wenn die haben eben zum Teil die Streubomben in verschiedenen Ländern auch gelagert gehabt. Und diese Länder wollten die Zusammenarbeit mit den Amerikanern fortführen, wollten aber gleichzeitig die Waffen ächten. Und meine Aufgabe war es dann, eine Lösung zu finden, dass diese Länder die Streubombenkonvention gleich ratifizieren, aber ihre Zusammenarbeit mit Amerika nicht gefördert. Mhm. Und dann bin ich natürlich auch sehr interessiert, also eine interessante Person wurde für Amerika.
Also das sind unglaublich komplexe Themen, die du hast. Ich habe dann auch kurz gelesen, was du also bist. Generalsekretärin der Internationalen Humanitären Ermittlungskommission, sie Koordinatorin von der Arbeitsgruppe Terrorismusbekämpfung im EDA, Mitglied von der Koordinationsstelle gegen Menschenhandel im EJPD, Co-Leiterin von der Konferenz über Streubomben, das hast du jetzt gerade erklärt, genau, und Präsidentin von der EDA-Sektion von der Gewerkschaft Personalverband vom Bund. Also auch noch, du hast dich also dann noch für die eigene Berufsgruppe eingesetzt, gewerkschaftlich.
Ja, das war ein bisschen unfreiwillig gewesen, muss ich sagen. Also ich bin Mitglied von der SP und bin natürlich auch sehr sozial eingestellt, aber eigentlich habe ich das Amt nicht gesucht, Präsidentin vom Personalverband. Aber man hat mich angefragt, weil davor eben der Präsident ist dann abgetreten. Und dann habe ich zuerst gesagt, ja nein, also ich habe schon einen 100%-Job, zwei kleine Kinder zuhause und habe sonst auch noch jenste Sachen. Also ich war noch im Elternrat von der Schule und so weiter. Und dann haben die gesagt, nein, also ich wäre die erste Frau, die das macht. Und dann habe ich dann auch gefunden, ich kann ja nicht immer an Demos gehen für die Gleichstellung von der Frau und Mann. Und nachher, wenn man mich fragt, nein sagen. Und darum habe ich dann das akzeptiert. Und ja, ich habe unglaublich viel gelernt, weil natürlich sind dann alle Mitarbeiter, die irgendetwas ein Problem hatten, zu mir gekommen. Haben zum Beispiel auch über Lohnsachen mit mir verhandelt.
Also du hast nicht nur auf internationalem Parkett verhandelt, sondern auch ganz direkt an deinem Arbeitsplatz,
ja,
oder mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Genau. Ist natürlich auch toll, wenn das eine Frau macht mit deinem Hintergrund, oder? Also wo man gerade in so einer Stellung drin ist.
Ja, anscheinend hat es schon noch genützt, weil eben zum Beispiel viele haben sich gestört, dass auf dem Lohnausweis Sachen drauf sind, die wir im Ausland überkommen, wie zum Beispiel das Schulgeld. In der Schweiz ist ja die Schule gratis, oder? Und wir haben das überkommen, damit wir die Schule zahlen können, wenn die Kinder in eine Privatschule gehen, wegen der Sprache. Mhm. Und das war auf dem Lohnausweis. Und dann muss man es natürlich versteuern. Und viele meinen ja, wir zahlen keine Steuer, aber wir zahlen eben gleich eine Bundessteuer. Auch im Ausland und fiktive Steuer für den Kanton, ja, wo aber ins EFD geht. Und dann, ich habe mich eigentlich nie um Lohnsachen interessiert, weil mich eigentlich persönliches Geld nicht so interessiert. Und dann habe ich es plötzlich müssen und dann habe ich halt dann gesagt, okay, dann ziehen wir bis vor Gericht und dann haben wir in dem Punkt dann gewonnen.
Ja, eben, du hast gesagt vorher, du bist SP-Mitglied, du bist auch gute Freundin von der Doris Leuthardt und ihr sind, glaube ich, Studienkolleginnen gewesen. Wie hat sich das ergeben, Doris Leuthardt, CVP und du SP?
Wieso
hat sich das so vertreibt im Studium?
Während dem Studium sind wir noch nicht in der Partei gewesen.
Beide nicht?
Nein, also, soviel ich mich mal erinnere, ist Doris noch nicht in der CVP gewesen, aber sie ist natürlich aus der CVP-Familie gekommen. Und, aber
und
wir
du
haben
aus
immer...
einer SP-Familie, oder?
Nein, da wird man jetzt staunen. Mein Vater war SVP-Mitglied.
Aha, okay.
Und ja, vielleicht war das auch der Grund, dass ich dann zur SP gegangen bin.
Ablösung, oder? Ja, das
wahrscheinlich, ja, 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 ein bisschen genau. Ablösung. Obwohl, wir haben natürlich ganz interessante Diskussionen zu Hause gehabt. Und mein Vater war eigentlich jemand sehr tolerant. Aber es, also für mich war es ganz klar, welche Partei das ich gehe. Und wir haben natürlich, Doris und ich, auch sehr viel politisiert werden. Studium.
Und welche, du magst dich nicht mehr erinnern, welche von euch die erste war, die dann in der Partei gegangen ist, dann hat es doch
müssen den anderen doch, das ist doch, das ist schon sehr historisch gewesen. Ja, ja, genau. Ja.
Dann hat sie dir mal beichtet.
Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, sie hat dann ein bisschen komisch geschaut, dass sie, wo ich dann in die SP getreten bin.
Okay. Aber eure Freundschaft hat das ausgehalten.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ja.
Ja,
ich sage immer, also, Freundschaften sind, wenn man eigentlich einen Grund Wert miteinander teilt. Und die haben wir schon die gemeinsam.
Ja, und allgemein zu sagen, das sind ein bisschen traurige Leute, die im Freundeskreis immer nur die Leute haben, die genau die gleiche Ansicht haben.
Also, ja, das
ist dann eben
die
sogenannte Bubble, die man dann auch im Freundeskreis hat. Das ist ein bisschen langweiliger.
Ja,
oder?
Ja, auf jeden Fall. Also, das finde ich auch. Also, ich gehe auch gerne mit SVP-Leuten reden. Also, ich habe überhaupt kein Problem.
Ich zoffe mich gerne mit ihnen, aber trinke nachher gerne mit ihnen ein Bier.
Ja.
Das, für das ist Twitter sehr,
ja. Also, sehr und gerne. Auch in der Diplomatie kann ich nie dürfen zu erkennen geben, dass ich in der SP bin, weil ich muss ja die ganze Schweiz vertreten. Und das habe ich eigentlich auch immer sehr seriös genommen.
Ja,
also, da muss man halt dann auch wirklich, ja, wie eine, das verinnerlichen und sagen, okay, jetzt hat halt das Volk das so entschieden und dann muss man das gegen aussen vertreten.
Ja klar, das wollen ja Diplomaten und unter den Diplomaten wird es ja Mitglieder von allen Parteien behalten.
Ja, es hat nicht so viele, die in Parteien sind.
Nicht?
Nein,
ja,
eigentlich nicht
ja,
so.
Gut, aber so würden denken, wenn eine Partei
ja,
oder jetzt meine
ja,
von der politischen
Unabhängigkeit. Ja, ja, genau.
So. Aber Du bist ja sehr schnell, glaube ich, dann richtig bekannt geworden nach all diesen vielen Sachen, die du gemacht hast, auch nach dem Studium und so, wo du Botschafterin von Thailand, also in Thailand geworden bist, nicht von Thailand, sondern Botschafterin von der Schweiz in Thailand geworden bist. Und dort war ja dann etwas gewesen, wo lange die Öffentlichkeit nicht gewusst hat, was du dort für eine Arbeit machst, weil du bist ja dann letzten Endes die einzige Vermittlerin gewesen zwischen den Königstreuen, das sind die Gelben, glaube ich, oder? Und die Taksin-Anhänger, das sind die Roten. Wo es dort richtig strub zu und her gegangen ist, bist du die gewesen, wo beide Seiten akzeptiert haben als Vermittlerin. Wie ist das so geworden? Als Botschafterin von der Schweiz?
Also, ich war ja dort gewesen, wo die Roten auf der Strasse waren und dann nachher sind die Demonstrationen zerschlagen worden von der Armee und zwar recht brutal, also mit 92 Toten und vielen Verletzten. Und dann bin ich dann grad nachdem das passiert ist, und wir sind ja wirklich mit drin gsi in Bangkok, also ich musste ja Botschaft schliessen für ein paar Tage, weil sie wirklich rund ums Haus geschossen haben. Und dann bin ich zum Premierminister.
Also nur Moment, da bist du in der Botschaft inne gsi.
Wir sind noch dort drin gsi und
nachher. Verbarrikadiert praktisch.
Ja, sie haben uns dann aber gesagt, wir müssen alle, die in dem Quartier die Botschaft haben, müssen ausziehen oder einfach eben die Botschaft schliessen. Und wir haben dann entschieden, in ein Hotel zu wohnen in dieser Zeit. Und es hat aber noch so wie ein Thai-Dörfli im Compound, wo noch so die Angestellten, die Thai, ein paar gewohnt haben. Und ich habe ihnen auch freigestellt, sie können in ein Hotel, aber die wollten bleiben. Und der Schweizer Hauswart hat auch wollen bleiben. Und der war dann gut mit ihm. Ich war dann im telefonischen Kontakt gewesen, was rund um die Botschaft passiert. Aber wir sind wirklich hinter der Botschaft, sind sicher etwa 100 Soldaten in Stellung mit Sturmgewehr. Und auf der anderen Seite der Botschaft haben die Roten Pneus aufgebiegen und jeden Tag mit Benzin überschüttet. Und wir haben einfach immer gesehen, also irgendwann zündet es das an. Und dann ist der Fluchtweg eigentlich über die Botschaft. Und ja, wir waren gerade im Umbau von der Residenz und von der Botschaft. Und haben zum Teil müssen sogar, also das Tor ist entfernt worden, für, die, für alles zu revidieren. Und dann haben wir halt dann so Holztor anmachen lassen, dass es wenigstens ein bisschen geschützt ist. Aber das wäre natürlich einfach gewesen zum Übersteigen.
Also alles andere als das Diplomatenleben, wenn man sich das vorstellt, die Salons und die Konferenzräume, sondern eigentlich mitten in einem halben Bürgerkrieg rein.
Ja.
Wie
ja.
ist denn das dazu gekommen, dass du von beiden Seiten akzeptiert worden bist? Bist du angefragt worden von einer Seite?
Also nach dem Clash habe ich dann dem Premierminister, dem Abisit, einen Brief geschrieben, also natürlich in Absprache mit Bern, ich habe das in Bern vorgeschlagen, dass man eine internationale Ermittlungskommission einleiten sollte, um die 92 Todesfälle genau zu untersuchen oder eben Fact-Finding zu machen. Und gerade weil ich eben vorher Generalsekretärin war von der International Humanitarian Fact-Finding Commission, habe ich eigentlich genau gewusst, was es braucht und wie man das aufbauen muss. Und darum habe ich ihm das vorgeschlagen und habe natürlich die International Commission im Kopf gehabt. Darauf aber hat er nicht geantwortet und dann hat er eine Pressekonferenz gegeben, eben zu diesen Clashes und ich bin dann dort als Botschafterin gegangen und als er fertig war, bin ich einfach ihm schnell über den Weg gelaufen und habe ihn angehalten und gesagt, ob er meinen Brief bekommen hätte und er sagte, nein, was für ein Brief. Dann habe ich gemerkt, aha, der Brief ist nicht bis zu ihm hochgekommen und dann hat er aber Interesse gehabt, wo ich ihm erklärt habe, um was es geht. Und hat dann
also gemeint, ganz direkte Diplomatie, du bist direkt einfach angegangen.
Ja, das muss man schon, ja.
Kommt das heute bei dir vor, in dieser Welt von der Diplomatie?
Ja, also das hängt schon ein bisschen ab einem ab persönlich und natürlich auch von welchem Land. Also die Schweiz ist einfach auch, hat die humanitäre Tradition und von dieser Tradition von den guten Diensten.
Ja.
Und das macht man ja dann auch vertraulich. Das eben tut man dann eben nicht an die grosse Glocke hängen, damit eben die Leute auch das Vertrauen gewinnen und einem den Raum lässt, um es zu vermitteln.
Ja gut, ich meine, deine Tätigkeit, das gibt dem viel zitierten Begriff Politik der guten Dienste das Bild, oder? Also du machst eigentlich nur das.
Ja.
Im Grunde genommen, oder? Egal an welcher Front geht. Jetzt, weißt du, das gibt den Premierminister, der ist hier von den Galen gewesen, oder? Nehme ich an. Also genau. Auch militärtreu und königstreu, oder?
Nicht ganz. Nein, eigentlich nicht. Das sind Demokraten. Und
aber schon, sie ist doch die Königspartei eigentlich.
Ja, sie sind schon, sagen wir, traditionell. Und dann gibt es aber noch eben die Ultragelben, die dann noch speziell noch eine Gruppe gebildet haben. Mhm. Aber natürlich ganz klar, die Demokraten sind gegen Thaksin und die Red Shirts. Ja.
Also du bist dann zum Premier gegangen und er ist erstaunt, dass der Brief hat eben nicht so ihm gefunden.
Ja.
Und dann,
ist dann der Brief nochmal zu ihm gegangen, direkt. Er hat dann, wir haben dann das so abgemacht, wie er das überkommt. Und dann hat er mir gesagt, das ist eigentlich schon eine gute Idee, ich meine das schon gut, aber nichts Internationales. Und dann habe ich gesagt, ja, dann macht halt eine eigene, hauptsächlich, man tut das untersuchen. Und so ist dann das eben entstanden, dass ein National Truth and Reconciliation Commission ist entstanden.
Da hast du aber zuerst auch die anderen kennenlernen, oder? Die Roten, also die Thaksin-Anhänger.
Ja, ich habe natürlich schon vorher geschaut, dass ich Kontakt mit allen habe. Und das muss man ja, das ist ja das A und das O von den Diplomaten. Also wenn man irgendwo ankommt, muss man sich sofort vernetzen. Und dann tut man halt viel einladen und am Anfang sieht man vielleicht nicht, warum dass man die einladen sollte. Und irgendwann ist es dann nützlich. Und darum sollte man eigentlich jeden Kontakt pflegen. Darum muss man auch so viel Essen geben. Oder? Und, also jetzt gerade in Thailand ist es tatsächlich so, dass man über das Essen, habe ich eigentlich das auch ein bisschen unterstützen
können. Also Weisswein und Käsküche bei den Schweizer, oder?
Ja,
also ich kenne das nur vom Film von Ernst Fallin
Havanna. Ja, also die essen eigentlich rund um die Uhr Thais und sie haben das sehr gerne.
Eben, man sagt, der Thais sind ein bisschen die Italiener von Asien. Oder?
Ja,
sie reden gerne vom Essen und sie kochen gut und sie essen auch immer gerne.
Genau, und sie haben aber auch die Schweizer Küche sehr gerne. Und darum habe ich eigentlich das Treffen immer mit einem Essen verbunden. Und die haben das immer super gut gefunden. Und dann sind sie halt auch ins Schwätzen gekommen. Und sie haben dann manchmal gewitzelt, oder? Sie haben dann noch mal vielleicht nach 3 Stunden diskutieren und es ist keine Anhörung gekommen. Dann haben sie gesagt, at least we had a good dinner. Also darum. Aber sie sind immer wieder gekommen.
Ja. Und du hast das alles in Absprache mit Bern gemacht, natürlich, das ist ja klar. Ja. Aber du, zur selben Zeit hat eigentlich niemand in der Schweiz gewusst, was du dort für eine Rolle spielst.
Ja, also das EDA und eine Handvoll Leute schon, ja, die haben das natürlich.
Ja,
und
ich das,
natürlich,
ist klar,
ja,
aber,
und
die, aber sonst weiter nein, nicht, sonst weder in den Medien, nie.
Nicht. Nein, das dürfen wir auch nicht, weil sonst ist der Erfolg ziemlich schnell in Gefahr, weil wir wollen ja eben das Vertrauen schaffen, dass die Leute in einem geschlossenen Raum reden können, was sie wollen. Und darum auch über den Inhalt würde ich heute noch nichts sagen, oder? Weil das bleibt auch geheim. Mhm. Und
aber du hast offensichtlich dort etwas erreicht gehabt und dann wäre eigentlich deine Amtszeit abgelaufen gewesen als Botschafter von der Schweiz in Thailand.
Ja.
Und dann haben aber die zwei eigentlich verfindeten Parteien dort ein bisschen protestiert, dass man dich von dem Posten wegnimmt, weil du schon ein bisschen die Vermittlungsperson gewesen bist.
Ja, eigentlich haben mich wirklich alle gekannt und es hat ja dann Wahlen gegeben 2012 und dann ist es ein bisschen ruhig geworden und ich konnte mich eigentlich zurückziehen. Und ich habe dann gedacht, okay, jetzt kann ich wieder ein bisschen entspannter arbeiten. Und dann habe ich aber einen Anruf bekommen, damals von der Premierministerin Yingluck Shinawatra, und also aus ihrem Büro, sie will mich sehen. Und das war dann ein quasi 6-Augen-Gespräch. Sie hat nur ihren Generalsekretär dabei gehabt. Und die haben dann, also sie hat mir dann gesagt, sie möchte, dass ich weiter vermittle, weil sie den Zugang nicht mehr so zu den Gelben. Und kurz darauf aber sind ja die Gelben auf der Strasse. Und dann habe ich in Bern gesagt, ja, wie sieht es aus? Und dann hat die gesagt, ja, das ist immer der Idealfall in einer Mediation, wenn die Konfliktparteien einem selber wollen.
Klar.
Und darum habe ich die auch nicht im Stich lassen können. Darum bin ich im ganzen 6 Jahre in Thailand.
Was geblieben. Unüblich ist für eine Botschafterin.
Sehr, ja. Also man ist eigentlich regelmäßig nur 4 Jahre dort.
Ja. Und dann muss man ja noch mal etwas sagen. Du hast ja Kinder, die sind beide so ein bisschen im Teenager-Alter gewesen, wahrscheinlich dort,
genau,
oder?
Ja, die sind voll dort,
haben dort gewohnt. Ja. Und dann hast du auch einen Mann, nämlich einen bekannten Mann, Christoph Burgener, der auch Botschafter ist. Und ihr habt praktisch, ihr seid, glaube ich, die Ersten gewesen, die jemals Jobsharing als Botschafter gemacht haben.
Ja.
Also während du in Thailand warst, war er Botschafter für Myanmar,
Laos und Kambodscha.
Und
wir haben das eigentlich am Anfang geteilt, oder? Weil mein Vorgänger hat ja 4 Länder unter sich gehabt und wir haben einfach die Länder aufgeteilt mit einem Lohn. Und obwohl wir haben ja beide 100% geschafft, weil das, wir haben beide gewusst,
aber die
Idee kann man
ist
nicht.
Von euch auskommen?
Ja, genau.
Dass man
ja,
das also das hat es vorher nie gegeben.
Das hat es nie gegeben. Die Grundidee ist eigentlich damals von meinem verstorbenen, jetzt inzwischen verstorbenen Vater gekommen, weil er hat sich eigentlich immer ein bisschen Sorgen gemacht, weil wir haben, also mein Mann und ich haben immer Jobsharing, ja, nicht immer, aber oft Jobsharing gemacht, wo wir noch nicht Botschafter gewesen sind und dort war es auch einfacher gewesen. Und dann,
ja, wir haben das auch in der Familie gemacht, Jobsharing eigentlich.
Ja, ja, oder natürlich, genau. Also mein Mann hat auf die Kinder genauso geschaut und das ist also wirklich wunderbar gegangen. Und dann hat mein Vater dann auch natürlich gesehen, dass wir jetzt langsam in der Karriere vorwärts kommen und er hat dann gesagt, ja, jetzt werden wir doch dann irgendwann mal Botschafter und wie machen wir das dann? Dann habe ich gesagt, ja, ich weiss es auch nicht, oder? Irgendwie müssen wir dann auch wieder eine Lösung finden. Und er hat sich eigentlich mehr Sorgen gemacht um meinen Mann. Und nachher dann habe ich gesagt, ja, also wenn ich jetzt ein Sohn wäre und hätte eine Frau als Botschafterin, würdest du dann auch dir Sorgen machen? Und
das ist
dann,
immer noch, das ist ja die SVP, die alte SVP.
Ich denke, also, ja, das war schon das gewesen. Und dann hat er gesagt, ja, nehmt doch einen Posten, wo ein Botschafter mehrere Länder unter sich hat und ihr teilt euch die Länder auf. Und dann sage ich so, ja, das ist es.
Super
also,
Idee,
ja. Ja, und ich dachte, wieso bin ich selber nicht drauf gekommen? Und ich habe einfach gewusst, völkerrechtlich kann man nicht die Verantwortung teilen für ein Land, oder? Aber wenn man allein für ein Land zuständig ist, dann geht das ja. Und dann habe ich das damals der Bundesrätin Galmiré vorgeschlagen. Und sie hat dann gesagt, ja, was ich denn so denke. Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben mehrere Posten auf der ganzen Welt. Also Kenia zum Beispiel, Ruanda, Burundi und Kenia. Dann eben Bangkok ist für Laos, Kambodscha und Myanmar auch zuständig. Und dann sagt sie so, ah, mais c'est génial, j'ai deux pour un salaire. Und so sind wir dann halt dort versetzt worden als erstes Botschafterpaar. Und dann, wo
aber die Residenz auch von deinem Mann ist auch Bangkok gewesen.
Genau, weil ja auch mein Vorgänger hat ja auch alle 4 Länder von Bangkok aus betreut. Oh. Aber mein Mann ist dann einfach immer in die 3 Länder viel gereist, hat aber den Wohnsitz in Bangkok gehabt. Und dann ist ja Myanmar aufgegangen, also die Militärdiktatur ist ja dann zu Ende gegangen und dann hat die Schweiz entschieden, eine Botschaft zu eröffnen in Yangon. Und dann hat man eigentlich den Rekrutierungsprozess angefangen. Und dann sehe ich einfach, wie mein Mann so glänzige Augen überkommt, oder? Und sagt, ja, wäre schon toll, oder? Jetzt, wo ich schon 3 Jahre Myanmar betreut habe, wenn ich auch die erste Botschafter könnte auftun. Und dann habe ich gesagt, ja, aber dann wärst du eigentlich 100% dort aufposten und nicht mehr in Bangkok. Dann sagt er, ja, also dann, ja, löse es wahrscheinlich. Und dann habe ich gesagt, nein, ich sehe, du willst das machen, mach's. Und dann sagt er, ja, aber dann bist du allein in Bangkok mit den Kindern. Und dann habe ich gesagt, ja, also jetzt sind die Kinder auch schon älter. Und dann kann ich locker auf 100% auch auf dem Papier dann weiterarbeiten. Und so ist er dann halt auf Myanmar gezügelt und ist dann 3 Jahre dort gewesen, hat Botschaft aufgebaut. Und ich glaube, er hat einen riesen Krampf gehabt, weil von null.
Und jetzt ist dort auch eine Residenz, eine offizielle.
Genau,
das
ja.
Ist also nicht mehr, das ist nicht mehr in Bangkok.
Nein, genau, das hat er eröffnet.
Also,
und hat dann,
du hast ja dann dort auch über ihn, glaube ich, auch Kontakt kennengelernt, den du heute kannst brauchen. Ich nehme an,
Aung San Suu Kyi.
Aung San Suu Kyi, also okay. Der Lady,
ja.
Sagt man.
Ja, ja, kann man auch sagen, ja.
Ist ja mittlerweile jemand, den du wahrscheinlich persönlich auch gut kennst.
Ja, genau.
Und dir auch für die heutige Arbeit, ja, jetzt, was für Vorteil ist, die, ja. Die Kontakt. Genau. Aber noch schnell, bevor wir zu dem kommen, noch zu deinem heutigen Mandat. Dort mal in Bangkok, eben zwei Kinder in der Botschaft, das ist, die haben dann auch dort müssen aufwachsen, ja, oder? Genau. Und sind wahrscheinlich dort in eine internationale Schule gegangen.
Eine Schweizer Schule haben sie.
In Bangkok,
ja, genau. Ja. Aber das ist in Minburi, das ist ganz am Ende von Bangkok und da muss man eine Stunde fahren. Mhm. Also das ist halt schon ein bisschen ein Nachteil. Und ich denke auch, ja, Kind von Diplomaten, das ist wahrscheinlich nicht nur immer lustig.
Ja, das also, habe ich jetzt gerade fragen. Ja. Was sind die, auf was muss man am meisten achten, wenn man ein Kind hat als Diplomat in einem Völkerland?
Ich würde sagen, dass man die Begeisterung an die Kinder weitergibt. Also sicher auch gut vorbereiten, wohin das man geht. Mein Vorteil, was wir gemacht haben, wir sind immer zuerst noch in die Ferien in das Land, wo wir versetzt worden sind, damit die Kinder schon mal eine Ahnung haben, wohin das kommt.
Dass man auch die Bevölkerung kennenlernt, das war
genau.
Ja auch für euch gut, nehme ich
an. Ja, ja, genau. Und dann zeigt man natürlich auch die schönen Seiten, oder? Und dann geht man halt mit den Kindern zuerst mal an den Strand in Thailand oder eine Tochter hat all die Shopping-Centers toll gefunden in Bangkok und dann tut sich die Begeisterung tut sich dann schon übertragen. Und was wir halt immer gesagt haben, mein Mann und ich, wenn ein Kind ein Problem hätte mit der Schule oder auch mit irgendwelchen gesundheitlichen Problemen, weil das ist auch nicht ohne. Wir haben zum Beispiel mal eine Dengue-Epidemie gehabt, rund um die Botschaft. Dann haben wir immer gesagt, dann kommen die Kinder zuerst. Dann hätten wir die Versetzung probiert zu verlangen, zurück auf Bern.
Das wäre dann möglich in so einem Fall?
Ja, eigentlich schon. Also, weil wer geht schon gerne zurück, oder?
Ja, klar.
Und wenn es Freiwillige hat, ist das immer einfacher, als irgendwann einen Posten zu gehen. Aber eben, man muss sich all die negativen Sachen auch bewusst sein und das in Kauf nehmen, sei das gesundheitliche Umstände, Gesundheitssystem oder zum Beispiel eben, wir sind mit fast pubertierenden Kindern auf Bangkok und beide hatten eine Zahnspange und da muss man halt zuerst wieder einen Zahnarzt finden, wo man Vertrauen hat, dass das auch weiter gut geht und ich mag mich noch gut erinnern, wir sind dazu zu einem Zahnarzt gegangen. Als ich zuerst reingekommen bin, also auch die Kinder haben komisch geschaut, oder es war alles ziemlich so ein bisschen schmuddelig gewesen. Und, der hat dann natürlich auch gerade das grosse Geld gerochen, dass jetzt da ein Pharang kommt, also ein Ausländer.
Und dann noch Diplomat, oder?
Ja, ja. Genau. Und dann nachher hat er ziemlich einen hohen Vorschuss verlangt, der aber immer noch tiefer war als in der Schweiz, zu einem Zahnarzt zu gehen. Und dann habe ich ihm den Vorschuss gegeben. Und das nächste Mal, als wir zu ihm gegangen sind, hat er einen neuen Boden gehabt, neue Lavabo. Und
ja, hat sich saniert.
Ja, ja.
Hat sich saniert durch dich und deine Kinder.
Ja. Genau.
Aber was muss man dann nicht auch noch achten? Ich meine, so eine Botschaft, da gibt es ja viele Bedienstete drin und so. Da leben dann die Kinder da drin und so. Muss man da nicht auch noch ein bisschen schauen, dass sie nicht allzu fest.
Ja, ich finde schon. Also, ich habe immer meinen Kindern gesagt, dass sie selber ihr Zimmer aufräumen müssen. Oder wenn einmal etwas gemacht worden ist, haben sie sich immer bedanken müssen. Also, das habe ich auch nicht müssen sagen, das haben sie von sich aus gemacht. Und ich bin auch selber auch gerne jemand, der kocht. Ich tue auch ich tue noch gerne putzen, weil das ist eigentlich etwas, wo man sofort das Resultat sieht. Und in der Diplomatie sieht man ja nicht immer sofort das Resultat.
Mhm. Darum also, putze ich eben gerne. Nebst deinen vielen Mandaten hätte ich dir noch mal eins, wenn du noch gerne putzt. Aber da reden wir jetzt nicht drüber. Du bist ja dann nach Thailand, bist du zuerst wieder zurück oder bist du dort direkt Botschafterin in Deutschland geworden?
Ja, direkt, ja. Genau.
Also das ist ja einer der begehrtesten Jobs wahrscheinlich unter den Schweizer
wahrscheinlich
Diplomaten, Botschafter.
Ja.
Und das war wahrscheinlich auch ein bisschen eine Anerkennung gewesen, oder, für deine Arbeit.
Vermutlich. Also ich habe es eigentlich nicht einmal gesucht. Oder? Und ich habe mich dann eigentlich gefreut, als der Außenminister Burkhalter mich hat in Berlin haben. Und ja, also und für mich war es auch wieder eine ganz andere Herausforderung gewesen, weil ich mich mit EU-Sachen umschlagen und Finanz und Handel und Eisenbahnanschluss.
Völlig andere Themen, als du vorher hattest.
Total, ja, also völlig. Und ich habe eigentlich in Berlin bin ich der Schweiz am nächsten gsi, weil ich habe natürlich alles aus der Schweiz wissen. Also wenn jetzt mich ein Politiker oder eben ein Parlamentarier in Berlin gefragt hat, ja, wo genau macht ihr jetzt eure Kernproben, Bohrungen mit den Nagradern? Und dann kann man nicht sagen, ja, ich muss zuerst Bern fragen, wo jetzt das genau ist, sondern dann muss man wirklich genau wissen, welchen drei Standort, wie nahe ist es von der Grenze, was hat das für Implikationen für den Nachbarn und so weiter. Und darum habe ich eigentlich jedes Thema müssen mich total einlesen und sind ja eben auch jenste Bundesräte auf Besuch gekommen. Und da kann man nicht nur die Leute vermitteln, wo sie sehen sollten, sondern man muss die Inhalte auch kennen. Und darum bin ich eigentlich der Schweizer Politik fast am nächsten gewesen, als ich in Berlin war.
Also es ist ja auch eine besondere Botschaft, oder? Jetzt mal nicht nur, weil es eines der wichtigsten Nachbarländer ist, sondern weil die Botschaft ja auch als Gebäude ja irgendwie seine Geschichte hat. Das war ja das einzige Gebäude gewesen, wo dort im weiten Umkreis nicht zerbombt worden ist nach dem Krieg. Und steht ja jetzt praktisch in unmittelbarer Nachbarschaft zum Bundeskanzleramt. Ja. Also das heisst, Angela Merkel war ja deine Nachbarin gewesen.
Genau, ja.
Habt ihr euch nie gesehen, so am Morgen? Beim Rausgehen zur Tür raus und posten und so?
Also sie bewegt sich schon noch auch, eben sie geht auch posten, also eine Mitarbeiterin von mir hat sie auch mal gesehen in einem Einkaufsladen. Aber ich habe sie regelmässig an öffentlichen Anlässen und dann eben sind natürlich auch Bundespräsidenten von uns gekommen und dort habe ich sie begleitet und sie hat mich auch gekannt und aber es ist nicht so, dass wenn sie vorbeifährt, dass man einander zuwinken würde.
Hallo, die nein. Ja. Und ich sollte noch Milch haben. Könnte man auch noch einen Liter Milch posten? Oder so?
Ja. Nein, aber mit ihren Beratern, also mit ihren engsten Beratern, mit denen habe ich natürlich sehr viel Kontakt gehabt. Und einer, also der Wirtschaftsberater, hat mich dann mal angerufen und hat gesagt, du sag mal, wo genau bist du eigentlich in eurem Haus? Und dann habe ich das Fenster auf, dann habe ich gesagt, siehst du mich jetzt winken? Und hat also gewunken und gesagt, ah, jetzt sehe ich dich, jetzt sehe ich dich. Ja, dann schau jetzt auch mal rüber, dort, wo die Gardinen wackeln. Und das ist dann, haben wir euch gewusst, wo er genau ist. Ja, genau. Und ich habe natürlich wirklich, wenn ich etwas Dringendes hatte, dann habe ich schnell angerufen und habe gesagt, kann ich schnell vorbeikommen? Und dann hat die gewusst, ja, ich muss wirklich nur schnell über die Strasse. Und dann ist man in 3 Minuten
dann muss man nicht eine Wagenkolonne organisieren mit Security und allem.
Nein, aber eben...
Du bist gelaufen?
Ja, natürlich. Ja, das ist wirklich nur gerade drüber. Und ja, also wir hatten schon einen guten Kontakt durch das. Also,
aber es war so Hochsicherheitszone dort, oder? Ja, manchmal hat das wahrscheinlich eure Botschaft auch betroffen.
Ja, also wenn sie höheren Besuch hatte, sagt das Obama oder... Putin oder so, dann ist die Sicherheitsstufe 1A gewesen. Und dann ist man vorher vom Kanzleramt unterrichtet worden, dass man nicht rein darf und nicht raus darf von der Botschaft. Also auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen drin bleiben.
Aber zu einer und bestimmten Zeit einfach?
Genau, das hat es geheissen, vielleicht von 9 bis 11. Zum Beispiel beim Obama hat es dann plötzlich geheissen, er bleibe jetzt noch länger, also es werde noch verlängert. Und dann sind die natürlich am Tag vorher gekommen und haben überall tolle Deckel versiegelt, rund um die Botschaft.
Und du hast Hausarrest gehabt, praktisch.
Genau.
Ich von den wieder... Deutschen erzwungenen
ja,
Hausarrest.
Genau, wir durften auch nicht die Fenster öffnen. Und, also es ist ziemlich ja,
also, strikt. Das wäre ja aber eigentlich so von der internationalen Diplomatie her eigentlich nicht gegangen, oder?
Ja, also...
Man hat sich an die Empfehlungen gehalten.
Genau, also freundschaftlich und natürlich auch aus Sicherheitsgründen, ja, wo man da nicht die Leute stören. Aber es ist schon auch, ich musste natürlich auch müssen unseren Kindern sagen, dass sie jetzt nicht raus dürfen. Und der Sohn ist dann damals, wie alt war er jetzt? So 17. Ja, genau, 17. Und dann habe ich ihm gesagt, aber er hat es halt wieder vergessen. Und dann geht er raus, wo der Putin-Besuch war. Und die Polizisten haben einfach nicht gewusst, von wo kommt jetzt der junge Bursch, oder? Und dann haben sie ihn wirklich einfach gerade gepäckelt und haben dann gesagt, ja, woher kommen Sie jetzt plötzlich? Oder? Und dann sagt er, ja, er wohne da. Oder? Und dann war es dann das letzte Mal, dass er raus ist. Ja, also, das ist ein
Mitgefahren. Etwas als Diplomat, sondern ein spannendes Leben, offenbar. Also, eben, und diese Botschaft, dort haben wir uns ja das erste Mal dann miteinander zu tun gehabt, weil ich dort den Vortrag gehalten habe. Übrigens war ja mein Vorredner dort der Ueli Maurer, der ja auch sehr eine witzige Rede, sehr, und zwar ja völlig frei, ohne Manuskript gehalten hat. Das ja habe ich super gefunden.
Ja, ich habe sie auch toll gefunden. Ja.
Und wie gesagt, das ist, habe ich gedacht, ja, jetzt kenne ich da Botschafterin von Berlin, oder? Jetzt werde ich da all die Partys, jetzt ist praktisch jedes Wochenende ist da Party und dann bin ich da eingeladen und plötzlich vernehme ich von dir, dass du gar nicht mehr dort bist. Ratzfatz ist das gegangen.
Ja, das
ist sehr schnell gegangen, dass du dann, wie ist das im Einzelnen vor sich gegangen, dass du jetzt das Sonderbotschafterin vom UNO-Generalsekretär bist für Myanmar?
Also es ist wirklich unglaublich schnell gegangen. Man muss eben nach 3 Jahren an einem Ort, muss man sich dann wieder bewerben für den nächsten Posten. Und ich wusste, ich muss mich jetzt dann wieder bewerben. Und darum habe ich mich auch für das Amt bei der UNO interessiert. Aber ich hätte doch nie gedacht, dass ich in die Grenze komme. Und das ist dann im Januar, hat man können sich bewerben. Und dann habe ich auch nichts mehr gehört. Und ich habe das eigentlich fast schon vergessen gehabt. Und habe gedacht, okay, jetzt bewirbe ich mich dann wieder für den nächsten Botschafterposten. Und dann habe ich den Bundespräsident Steinmeier in die Schweiz begleitet, hat einen Staatsbesuch gehabt und dann hat er in Bellevue übernachtet und hat gesagt, okay, ich bin auch gerade dort und dann können wir morgen gerade von dort aus zusammen ins Bundeshaus über. Und ich habe dann ausnahmsweise Natel offen lassen, was ich in der Schweiz sonst nicht mehr habe. In Thailand habe ich es eben 6 Jahre lang 24 Stunden angehabt und ich bin dann froh gewesen, dass das die Zeit vorbei war. Und habe gedacht, ja, im letzten Moment bei einem Staatsbesuch muss man schon erreichbar sein. Und nachts um 3 Uhr hat eben das Telefon geläutet. Und ich dachte, yes, was ist jetzt passiert? Und es hat dann aber sofort abgehängt und dann schaue ich.
Nicht
nein, und dann habe ich aber gesehen, +1 und dann dachte ich, das ist USA. Und dann habe ich gedacht, hä, das ist jetzt aber komisch. Und dann habe ich zurückgerufen, nachts um 3 Uhr. Und die haben sich dann 100-mal entschuldigt. Ja, sie hätten nicht mehr überlegt, dass sie in der Schweiz mitten in der Nacht sei. Aber sie hätten mir eben eigentlich sagen, ob ich fragen, ob ich immer noch interessiert sei an diesem Job, weil der UNO-Generalsekretär hat sich für mich entschieden. Und nachher haben die überhaupt kein Auge mehr zu, bis am Morgen. Also da hat sich dann alles ein bisschen angefangen zu drehen. Und dann habe ich dann gesagt, ja, wann müsste ich dann anfangen? Und dann haben sie gesagt, ja, yesterday. Und dann haben sie gesagt, ja, so schnell geht das nicht. Ich bin Botschafter in Berlin.
Du müsstest noch den deutschen Staatspräsidenten beibringen.
Ja. Und dann habe ich dann eigentlich ziemlich schnell am Bundesrat Gassis auch angerufen, um zu fragen, wie das aussieht, wie schnell ich könnte wechseln. Und dann hat er gesagt, ja, das sei auch eine Chance für die Schweiz. Und ich soll da, ja, nach meinem Gutdünken. Und dann haben die eben gesagt, so schnell wie möglich. Und dann habe ich tatsächlich innerhalb von einem Monat gewechselt. Aber heute würde ich es nicht mehr machen. Muss ich also sagen, es war ein Horror gewesen,
den Monat. Also das Wechseln wirst du nicht mehr machen, so schnell?
So schnell, oder, genau.
Aber den Job wirst du immer noch
doch, annehmen? Ja, das würde ich schon noch machen, aber nicht mehr innerhalb von einem Monat, weil ich musste alle Qualifikationen noch schreiben, meinen Schlussbericht, oder? Man muss ja dann einen Analysebericht machen für den Bundesrat, einen Abschlussbericht, der ist dann am Schluss, ja, fast 15 Seiten gewesen. Und dann muss man auch noch Übergabe machen, man muss den Umzug vorbereiten, und gleichzeitig musste ich mich ja schon einlesen auf mein neues Mandat, weil ich von mir mal eigentlich auch nicht mehr so viel gewusst, oder? Und es ist ja, ich habe das auch nicht so von Nähem verfolgt. Und
aber wenn das so einen Wechsel gibt und eben das mit Umziehen und das alles und so, das wird doch sicher ein paar Leute haben, die dir dann da helfen, oder? Das stellt man sich so vor.
Ja, man muss ja gleich sein Inventar selber machen. Und dann muss man dann jedes Stück, das man zügelt, aufnehmen wegen der Versicherung. Und dann geht man am besten einfach durch die Wohnung durch und tut es von Hand aufschreiben und dann muss man es aber selber auch noch reintöckeln. Also,
wieso hat, sind auf dich gekommen, wahrscheinlich wegen deinen Erfahrungen in Thailand, das werdet ihr wissen, dann wegen der Schweiz, nehme ich an. Oder das
ja, also ich denke, bei der UNO hat die Schweiz sicher auch eine Rolle gespielt. Aber
wegen der Neutralität und eben wegen dieser Politik.
Genau, aber es hat anscheinend mehrere Kandidaten gehabt und sie haben, glaube ich, in erster Linie müssen schauen, ob die Person von der Regierung von Myanmar akzeptiert wird, weil wenn man nicht akzeptiert wird, hat man ja kein Visum und dann hat man keinen Zugang und dann kann man es eigentlich vergessen.
Hat das geholfen gehabt, dass dein Mann, der Bernhard Burgner, dass er dort schon ziemlich verankert auf eine Art
Christoph
ist?
Burgner, ja.
Christoph, Entschuldigung.
Ja, ach nicht.
Sehr. Den falschen Namen
gesagt? Nein. Und nein, das hat sehr genützt und Aung San Suu Kyi hat mir eigentlich auch gesagt, also dank meinem Mann hat sie gewusst, wer ich sei. Und darum hat sie dem auch zugestimmt. Weil Myanmar selber hat ja zu der UNO-GV-Resolution Nein gestimmt. Also gegen das Mandat per se. Und,
aber du als Person
hat es dann akzeptiert. Genau. Ja. Und dann haben sie mir auch zuerst ein 3-Monats-Visum gegeben. Wahrscheinlich wollten sie ein bisschen schauen, wie das so funktioniert. Und ich habe sie ja kennt durch den Christoph, durch meinen Mann, weil, wo sie den Hausarrest aufgehoben haben, ist sie dann die erste Auslandreise hat sie auf Bangkok gemacht, weil damals hat Klaus Schwab ein WEF Asia organisiert in Bangkok und hat die Einladung an Aung San Suu Kyi, meinen Mann, übergeben als Botschafter und er hat ihr die Einladung übergeben. Mhm. Und sie hat dann entschieden, sie käme auf Bangkok und dann hat Klaus Schwab gefragt, ob ich würde ein Nachtessen zu Ehren von der Aung San Suu Kyi geben in der Residenz. Und ich habe gesagt, ja natürlich, sehr gerne. Und das war eigentlich ihr erstes Essen, das sie ausserhalb von Myanmar hatte, nach dem Hausarrest.
Nach ihrem Arrest.
Genau.
Ja. Und wie lange Arrest ist? 7 Jahre,
glaube ich. 15 Jahre.
15 Jahre?
Ja, ja. Ja.
Also. Jetzt, eben, du bist jetzt mit dem Thema natürlich sehr vertraut. Du bist, wie gesagt, du hast nicht eine Residenz in New York, jetzt eine Art, oder? Du hast ein Büro dort, nehme ich an. Oder?
Nein, nicht einmal. Also, das
aber
ist
du hast Mitarbeiter und das sind, glaube ich, ganz wenige. Wenn
sehr, ja. Also, das Mandat hat geheissen Home-Based. Also, das heisst, ich muss in der Schweiz wohnen, was ich aber auch gerne mache. Es war für mich auch wieder ein Heimkommen. Und es ist im Grunde genommen gar nicht so schlecht, weil ich bin jetzt ein bisschen in der Mitte. Das heisst, am Morgen um 6 Uhr kommen die E-Mails von Myanmar und dann gehen die bis Mitternacht, kommen dann die von New York. Und ich kann eigentlich auf alles antworten. Und wenn es muss sein, gehe ich auch mal auf Genf. Also jetzt zum Beispiel in 2 Wochen muss ich den Sicherheitsrat noch mal briefen. Und dann haben sie gesagt, das könne ich auch von der Schweiz aus. Aber dann gehe ich lieber schnell auf Genf zu der UNO und dann machen die mir das technisch so, machen, dass wir eine Videokonferenz machen können.
Gut, das sind dann die Konferenzen, die Mailkontakte und so. Aber du hast natürlich dann auch direkt mit Leuten zu tun, wo umstritten sind, oder? Ich weiss nicht, da können wir jetzt nicht im Detail drüber reden, ist ja klar. Aber auch zum Beispiel bei Aung San Suu Kyi, wenn ich es richtig sage.
Aung San Suu Kyi, ja.
Also der Lady, ja. Wo ja eine Ikone war, ist früher noch vor allem. Sie hatte dann einen Nobelpreis, hat sie ja gerade bekommen, alles und so. Und jetzt in letzter Zeit ist sie auch wieder, hat sie Enttäuschungen ausgelöst bei vielen Leuten, weil sie sich nicht gross geäussert hat zum Genozid von der Rohingyas, genau so. Und ich nehme an, du wirst in der Möglichkeit sein, direkt die Leute jeweils, auch die andere Seite, auch die Militärs, die es dort gibt und so, direkt anzusprechen auf eine direkte Art und Weise. Natürlich nicht etwas, wo du das nachher kannst sagen. Das ist klar, das will ich jetzt auch gar nicht irgendwie da aus dir rausholen. Aber das ist schwierig manchmal, nehme ich an.
Ja, also das heisst, ich habe natürlich ein Ziel, also quasi das Endziel wäre, dass Myanmar ein demokratischer Staat wird, wo die Menschenrechte geachtet und gefördert werden. Und dann muss ich aber auch sehen, was für Probleme das die Leute haben und wie die Geschichte auch ist. Und dann muss man das alles ein bisschen in den Kontext bringen. Natürlich ist es so, dass man jetzt alles ein bisschen misst an den Gräueltaten, die begangen worden sind im August 2017, wo dann 750'000 Rohingyas auf Bangladesch geflüchtet sind. Aber ich muss über das reden und das heisst, ich mache dann das auch mit der Armee, also mit dem Commander-in-Chief, das ist der Armeechef, aber auch mit Aung San Suu Kyi und ich treffe die halt regelmässig. Das heisst, ich habe jetzt gerade ein Jahr bin ich jetzt im Amt, habe ich schon 8 Diskussionen mit Aung San Suu Kyi und die gehen immer mehr als eine Stunde jeweils. Und jedes Mal, wenn ich auf Myanmar gehe, ich bin schon 6 Mal gewesen, treffe ich auch die Armee. Wenn es nicht der Armeechef ist, weil zum Beispiel das vorletzte Mal war er in Peking, gerade in dieser Zeit, dann treffe ich seinen Stellvertreter. Und dann redet man halt über die Probleme. Aber wahrscheinlich habe ich eben den Asian Way, um die Wahrheit zu sagen, aber auch so, dass sie nachher mir die Türen nicht...
auf eine höfliche Art und auch mit dem...
Ja, genau. Und dann, ich weiss halt, wie man auf asiatische Art Waren zeigt, dass es beim anderen ankommt, ohne dass ich ihn,
dass es ein Affront wird.
Genau. Oder ohne laut sein, ohne dass es ein Affront wird, ohne dass es das Gesicht verliert. Also, aber trotzdem, dass sie genau wissen, was ich meine. Und das habe ich natürlich schon in Japan mitbekommen. Also ich kann auch bei einem Japaner sofort feststellen, wie er es meint. Und vielleicht für uns Europäer denkt man immer noch, das ist ja unheimlich nett, oder? Und dabei sind dann die Nuancen ziemlich
eindeutig. Ein fremder Code für uns. Der wahrscheinlich.
Ja, ich denke schon. Und anscheinend kommt das jetzt an. Das heisst, sie wissen, dass ich ganz klar, ich sage immer, I'm guided by the principles, oder? Von der UN Charter, von der Menschenrechte. Aber ich habe eben auch eine Strategie, die ihnen anscheinend passt. Das heisst, ich gebe in der Regel keine Interviews. In der Schweiz noch am wenigsten. Aber ich gebe eigentlich, also ich habe jetzt schon jenste Interviews abgelehnt von den New York Times, Herald Tribunes und so weiter. Die schlagen eigentlich Schlangen, die wollen von mir genau wissen, was jetzt da abgeht.
Aber die wollen Fakten wissen, jetzt nicht wie da, wo wir so
genau.
Viel
und das mache ich
persönliche Befindlichkeit reden.
Genau,
oder?
Genau. Ja. Und darum, das mache ich eben nicht, weil dann würde ich meinen Zugang riskieren. Und das ist es mir nicht wert, oder? Und darum, habe ich natürlich auch, muss ich auf dieser Seite dann auch einiges aushalten, weil die Medien dann mich halt auch angreifen, so quasi, die bringt ja nichts ab, oder? Weil sie erzählt ja nichts, die macht vielleicht gar nichts. Oder? Mhm. Und das muss man auch können aushalten.
Hast du da den Support vom Generalsekretär, von der
ja,
UNO?
Ja, voll. Also er hat meine Strategie gut gefunden und er tut mich eigentlich so, alle 6 Wochen treffe ich ihn und dann lässt er mir ab und dann sagt er mir eigentlich wieder, gibt er mir wieder ein bisschen Mut, um weitermachen. Aber weil ich in der Schweiz den Wohnsitz habe, ist das gar nicht so schlecht, weil jedes Mal, wenn ich auf Myanmar gehe, und das ist so alle 6 Wochen, haben sie natürlich dann auch ein bisschen Druck, dass sie mir wieder ein bisschen etwas geben. Und darum gibt es schon wieder, fast bei jedem Reis gibt es irgendwo etwas Positives
zu berichten. Immer, ja.
Genau.
Ja.
Und ich habe jetzt 3 Mitarbeiter in Nepido, also die haben mir erlaubt, ein Büro zu eröffnen. Das ist das erste Mal in der Geschichte.
In
also,
wo?
In Nepido, das ist die Hauptstadt.
Ah, das ist die neue.
Genau, die Satellitenstadt quasi. Ja. Und die ist da mitten drin im Land. Und dort ist aber die Regierung. Und ich habe gewünscht, dass ich dort ein Büro auftun kann. Und in der UNO haben sie gesagt, was, wieso in Nepido? Alle Botschaften sind doch in Yangon. Und dann habe ich gesagt, ja, das hat eben einen Sinn. Also, wenn
ich in, wo die Macht ist.
Genau, ich will dort sein, damit wir schnell bei den Ministerien anklopfen
können. Du bist einfach nicht in der Nähe von den anderen Botschaften und all diesen Empfängen und Abbüros.
Genau,
oder?
Ja.
Erinnert dich, dort musst du Arbeit machen.
Ja, genau, jetzt hocke ich dann einmal gleich halt einfach nur mit meinen 2-3 Mitarbeitern auf der Veranda.
Nur 2-3 Mitarbeiter?
Ja, ja.
Bei so einem riesen Job.
Ja, es ist wirklich extrem wenig.
Also, da müssen alle recht. Und ich habe gehört, sagen, eine davon sei eine Schweizerin und das hättest du müssen durchsetzen bei der UNO,
ja.
Weil sie das nicht duldet, dass von der gleichen Nation...
Ja, sie wollen natürlich, dass die Welt ein bisschen repräsentiert wird in so einem kleinen Team. Und ich habe dann gesagt, also ich wähle, und das habe ich immer gemacht, auch als Botschafterin, ich wähle einfach die besten Leute aus, die ich also als Beste qualifizieren, oder? Und wenn das halt eine Schweizerin war, dann ist das vielleicht Zufall. Und sie ist tatsächlich einfach ein, das wissen auch die Botschaften vor Ort, sie ist eine extreme Kennerin von der bewaffneten Gruppe. Also sie kennt eigentlich alle bewaffneten Gruppen, wie sie hat für meinen Mann gearbeitet
hat.
Ja,
wie viele Armeen?
21.
21 Armeen hat das Land.
Genau.
21, muss man sich mal vorstellen.
Ja, die grösste hat 50'000 also, Soldaten.
Du hast wirklich da einen Job, den dich viele, glaube ich, nicht beneidet, aber trotzdem gerade beneidet, weil es ist natürlich ein unglaublich wichtiger Job. So. Dein Mann ist ja auch immer noch Botschafter.
Mhm.
Und er ist, glaube ich, jetzt aber Botschafter, Inspektor. Er geht vor, das hat er mir kürzlich selber erzählt, er geht als Schweizer Botschafter zu anderen Schweizer Botschaften ist es im Moment dort und schaut, wie das dort alles läuft und macht auch eine Bewertung von dem Ganzen. Hat er dich eigentlich nie bewertet?
Nein, das würde nicht drin liegen, oder? Das darf man natürlich nicht, nein. Aber ich habe auch schon Inspektionen natürlich als Botschafterin, das müssen alle machen. Mhm. Und ich hatte eine in Thailand und in Berlin war gerade eine, bevor ich angekommen bin. Und dann war das Problem dann auch gerade ein bisschen weg gewesen. Aber nein, da dürfte er natürlich nicht mich inspizieren.
Das ist also wir sind beide nach wie vor unglaublich viel unterwegs, und zwar in der ganzen Welt. Mhm. Aber trotzdem ist es immer noch so ein Jobsharing auf irgendeine Art, und wenn es nur das Familiäre ist, oder?
Ja, jetzt sind natürlich die Kinder schon erwachsen und die brauchen uns nicht ständig um uns herum. Also die Tochter ist ja in Berlin geblieben, die studiert dort Jus und wird dort wahrscheinlich sogar bleiben. Ihr hat es richtig die Ärmel reingenommen in Deutschland, hat auch einen deutschen Freund. Und der Sohn ist jetzt noch in Bern und studiert Wirtschaft und der ist noch bei uns zu Hause. Aber eben, wir müssen eigentlich nicht mehr Kinder gemeinsam hüten, aber wir tun uns schon ein bisschen koordinieren. Also ich kann ja selber sagen, wenn ich auf Myanmar will oder in andere Länder. Und dann schauen wir ein bisschen, dass wir ein bisschen aneinander vorbeikommen.
Also bei dem wahnsinnigen Arbeitspensum von dir gibt es ja auch noch eine andere Seite von dir. Du hast ja eine musische Seite. Du hast ja eigentlich, früher hat dich, glaube ich, die musischen Fächer mehr interessiert als die anderen, habe ich mal sagen. Du hast auch mal Geige gespielt. Kommst du überhaupt nicht dazu, mal zum Geige spielen?
Nein, jetzt habe ich eben gerade wirklich letzte Mal gesagt, ich vermisse das.
Also du kannst all diesen Leuten, die mit ihnen zu tun hast, eins Geige dort in Myanmar, oder? Aber wirklich Geige spielen, das kann wahrscheinlich
nicht mehr. Nein, aber jetzt habe ich gemerkt, es fehlt mir. Es fehlt mir auch als Ausgleich. Und man muss ja extrem aufpassen, dass es einem nicht runterzieht. Erstens sieht man ja nur immer das Schlechte. Und in so einer Vermittlung geht es auch langsam vorwärts. Oder? Und das kann natürlich auch ein bisschen frustrieren. Mhm. Und darum braucht man schon auch einen Ausgleich. Und das ist bei mir schon die Musik. Und ich habe jetzt eben, wir haben ein kleines Chalet im Wallis und habe jetzt eigentlich Geigen und Saxophon dort antransportiert.
Saxophon spielst du auch?
Ja, dort habe ich mal 2 Jahre Stunden genommen. Und ich mache es wirklich gerne, weil dann spiele ich so Jazz-Sachen. Und dort habe ich es jetzt eben dort übergenommen, damit ich in Ruhe kann üben kann, weil in einem Block kann man nicht Saxophon üben.
Und jetzt habe ich... In einer Botschaft auch nicht unbedingt, oder?
Immer doch, Büro. Eigentlich schon. Also nein, ich habe ja im gleichen Haus gewohnt, oder? Ja, und ich habe dann geschaut, dass ich nicht zu den Bürozeiten übe.
Also du hast sehr eine fröhliche Seite zu dem knochenharten Job, den du hast und so. Ich mag mich nämlich nur erinnern, bei dem Fest, das ich am Anfang erwähnt habe, hier in der Botschaft in Berlin, dort ist ja, da sind ja, glaube ich, 1000 Gäste und alles und so. Und ich bin dort irgendwann, glaube ich, am Morgen um 3 bin ich ins Hotel gelaufen und am nächsten Tag habe ich einen anderen Gast getroffen von der Botschaft und gesagt, bist du noch lang geblieben? Und dann hat er gesagt, ja, am allerlängsten ist, glaube ich, Botschafterin geblieben, weil am Morgen um 4 hat die immer noch tanzen.
Ja, das stimmt, ich tanze sehr
also,
gerne.
Also du brauchst ja wahrscheinlich den Ausgleich auch und du hast den auch.
Ja.
Es war eine wahnsinnig interessante Stunde gewesen. Wir können gerade die zweite noch anhängen. Ich wünsche dir alles Gute auf diesen vielen Reisen und diesen vielen Mandaten und hoffe, dass das in Myanmar wirklich Früchte trägt, so wie du das willst.
Danke vielmals, Victor. Merci.
Jaco Podcast. Mehr oder weniger regelmäßig auf watson.ch und radio24.ch.